Heute das Morgen verstehen.
Guten Abend, Frau Bundeskanzlerin. Willkommen zu Morals and Machines und schön, dass Sie auch diesmal Zeit finden, dabei zu sein. Wir freuen uns sehr. Wenn wir über neue Technologien reden, dann reden wir ja ganz viel über Disruption, wir reden über schöpferische Zerstörung. Wenn Sie mal so zurückschauen auf Ihre ja inzwischen schon beachtliche Amtszeit, hätten Sie sich an irgendeiner Stelle mehr schöpferische Zerstörung durch neue Technologie gewünscht?
Na, ich finde, wir leben schon in einer sehr fordernden Zeit. Als ich Bundeskanzlerin wurde, da gab es noch nicht mal ein iPhone. Und die Möglichkeiten von Smartphones insgesamt waren uns nicht bekannt. Und heute reden wir über ganz andere Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz und Ähnlichem. Das heißt, ich finde, wir sind Teil oder wir leben in einer Zeit, in der sich technologisch unheimlich viel tut, getrieben natürlich durch die Digitalisierung. Und was ich mir vielleicht gewünscht hätte, ist, dass manches schneller Eingang hält, dass uns mancher Irrtum des Missbrauchs erspart geblieben wäre. Denn für politische Rahmensetzung sind das natürlich ganz schwierige Zeiten, wenn Sie nicht wissen, was im nächsten Jahr technisch möglich ist, schon vorauseilend sozusagen die Leitplanken für die Nutzung festgelegt zu haben. Und insofern also die schnelle politische Reaktion auf das, was wir wollen, wie wir es wollen, im Sinne von Straßenverkehrsregeln, da sind wir sicherlich manchmal nicht schnell genug. Aber ansonsten, finde ich, ist die Zeit disruptiv genug, damit man überhaupt noch einigermaßen hinterherkommen kann.
Was war aus Ihrer Sicht ein Irrtum des Missbrauchs? Ein Beispiel?
Naja, wenn Sie heute die ganzen Plattformen sehen, wo wir immer noch darum ringen, ob wer jetzt eigentlich verantwortlich ist für die Nachrichten. Erst hat man gesagt, eine Plattform ist zum Beispiel ein rein technisches Instrument, wo sich Personen interagieren können, die dann von sich aus schon moralisch handeln werden. Aber das haben wir ja im Presserecht auch nicht. Wer eine Zeitung macht zum Beispiel, der muss ja auch dafür Sorge tragen, dass die Personen, die darin schreiben und ihre Artikel abgedruckt haben, dass einer presserechtlich verantwortlich ist. Und die Plattformbetreiber kommen jetzt ja langsam, werden sie in Verantwortung auch gebracht oder nehmen manchmal vielleicht auch Verantwortung an. Aber von alleine funktioniert das eben auch im Digitalen genauso wenig wie in der analogen Welt.
Die Diskurse haben sich auch ein bisschen verschoben. Sie haben es gerade schon angedeutet und wir reden ja hier auf unserer Konferenz sehr stark über die ethischen Implikationen neuer Technologien. Wenn Sie jetzt mal auf der Gegenwart ein bisschen überlegen, was ist die Technologie, die Ihnen im Moment aus ethischer Sicht die größten Sorgen macht?
Ja, wir dürfen jetzt ja, oder ich glaube, es hat sich noch nie bewährt, eine Technologie jetzt als sorgenbehaftet und eine andere als nicht sorgenbehaftet zu definieren, sondern jede Technologie, die wir in der Menschheitsgeschichte entwickelt haben, kann zum Guten gebraucht werden und sie kann missbraucht werden. Da gibt es Technologien, da kann man das mehr machen und da kann man das weniger machen. Ich glaube, dass mir im Augenblick die Frage besonders wichtig erscheint, dass wir Mechanismen entwickeln, wie wir Fälschungen, also Deep Facts oder wie man das fachlich nennt, dass wir das gut weiter erkennen. Bei einfachen Dingen ist das heute noch erkennbar, aber man kann schon die Personenidentität sehr konterkarieren, indem man sie einfach nachmacht. Und alles, was wir im Zusammenhang mit dem Digitalen haben, oder sehr vieles zumindest, geht ja wieder zurück auf die Frage, hat der Mensch die Sache in der Hand? Ist sozusagen die personelle Identität jedes einzelnen Menschen gesichert und oder wird damit auf gut Deutsch gesagt Schindluder getrieben? Und das müssen wir im Blick haben und da müssen wir Maßstäbe setzen. Und das bedeutet aber natürlich erstmal, dass ich es technisch auch wirklich kontrollieren kann. Und da werden wir sicherlich noch vor ganz neue Aufgaben gestellt werden.
Dieses Beispiel Deepfakes ist ein gutes Beispiel. Es hat ja kürzlich einen Stromanbieter gegeben, der auch mit Ihnen Werbung gemacht hat, genau mit einem solchen Deepfake. Das konnte man sehr gut erkennen, dass Sie das nicht waren. Aber es gibt wirklich sehr elaborierte Formen, wo man also schon Technologie braucht, um zu entzaubern, was da eigentlich dahinter steckt. Wir sind ja eh in einer Zeit, wo Vertrauen sehr stark erschüttert ist, manchmal in den öffentlichen Diskursen. Wie stark schätzen Sie die Wirkung solcher Manipulationen ein? Und wie gelingt es uns, Vertrauen auch im politischen Diskurs aufrechtzuerhalten, wenn man eigentlich alles technologisch fälschen kann?
Ja, also das Erste ist, wir brauchen sehr viel Bildung. Wenn wir neue Technologien haben, dann müssen wir eine zumindest kritische Menge der Bevölkerung auch in die Lage versetzen, zu verstehen, was da eigentlich abläuft. Und das war schon bei so vergleichsweise einfachen Erfindungen wie dem elektrischen Strom so. Wenn ich sozusagen Bescheid weiß, dann weiß ich um die Gefährdungen und um den Nutzen von solchen Dingen. Und diese Bildung, die ist natürlich überhaupt noch nicht so weit verbreitet, was auch die Gefahr in sich birgt, dass auch Politik bei der Regelsetzung sich immer auf Experten verlassen muss, die vielleicht auch eigene wirtschaftliche Interessen haben. Ich brauche aber unabhängige Experten, ich brauche Normungsorganisationen, ich brauche politisch Verantwortliche, ich muss die Abgeordneten, die über solche Gesetze abstimmen, schulen und bilden. Und es reicht nicht, wenn jetzt ein kleiner Teil des Parlaments das nur versteht und alle anderen heben die Hand. So, also die Bildung ist wichtig. Und jetzt habe ich mir ein bisschen über meine Bildung in Rage geredet. Die Frage war noch etwas umfassender. Können Sie noch mal?
Ja, wie wir sicherstellen können, in Angesicht von Deepfakes und technologischer Manipulierbarkeit, dass wir Vertrauen behalten.
Genau. Also, und dann kommt das Thema Vertrauen. Da wollte ich nur darauf hinweisen, dass wir zum Teil eine gespaltene Sichtweise auch bei den Menschen haben, dass sie sehr leichte Anwendungen, die zum persönlichen Nutzen sind, dass die sehr gerne in Anspruch genommen werden, ohne dass man jedes Mal weiß, was von der eigenen Persönlichkeit eigentlich gespeichert und nie wieder verschwinden wird aus dem Internet. Während es ein, man kann es auch sagen, gesundes Misstrauen gegenüber dem Staat gibt und der Staat natürlich rechenschaftspflichtig ist, was macht er da? Und wo begrenzt er auch digitale Möglichkeiten? Und im Zusammenhang mit den Deepfakes ist vielleicht eine interessante Idee, die auch einer Signatur, das heißt, wenn von mir etwas weitergegeben wird, von mir jetzt als Person, eine Rede oder Ähnliches, dass ich das mit einem Identifikationsmerkmal verbinde, was wirklich nur mir bekannt ist und was dann jeder, der das auf Echtheit überprüfen will, auch abruft und was sozusagen automatisch zu mir dazugehört.
Mhm. Schöner Vorschlag. Sie haben letztes Jahr beim World Economic Forum, da hat das noch physisch stattgefunden, da haben Sie eine Rede gehalten, die ist viel zitiert worden. Und darin haben Sie gesagt, Europa ist gut, was gerade auch den Umgang mit Daten anbelangt, aber Europa ist viel zu langsam. Ein Jahr und eine Pandemie später, wie fällt Ihr Urteil heute aus?
Ja, zu schnell sind wir bestimmt immer noch nicht. Wir haben jetzt eine Europäische Kommission, die sich auch die Fragen der digitalen Souveränität sehr auf die Fahnen geschrieben hat. Und wir haben auch in Deutschland große Fortschritte gemacht. Wir haben heute gerade in unserem Digitalkabinett nochmal Bilanz gezogen. Und da ist zum Beispiel das Thema, wenn wir einen wirklichen digitalen Binnenmarkt entwickeln wollen, der auch von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt wird, dann müssen wir eben uns vor allen Dingen mit den Fragen der digitalen Identität beschäftigen. Welche Sicherheiten gibt der Staat und welche Möglichkeiten? Für uns ist der Anknüpfungspunkt da zum Beispiel der Personalausweis, der ja schon einen Chip hat, aber mit dem heute eigentlich keiner was anfangen kann. Und da kommen wir jetzt doch sehr gut voran. Und dann können wir den Menschen sagen, die Sicherheit, die du im dir bekannten analogen Leben hast bezüglich deiner Persönlichkeitsrechte, die hast du dann auch in der digitalen Welt. Und das ist, wie ich finde, ein wichtiges staatliches Angebot. Und um die europäischen Möglichkeiten zu entwickeln, muss ich dann natürlich die Interoperabilität der verschiedenen digitalen Identitäten sicherstellen. Dazu gibt es schon die entsprechenden Richtlinien. Und das muss jetzt in die Anwendung gebracht werden, damit der Bürger wirklich Herr über seine Daten ist oder die Bürgerin Herrin.
Die EU hat ja eine ganze Menge gemacht in dem Bereich dann tatsächlich. Sie hat ja auch einen großen Regulierungsvorschlag für künstliche Intelligenz und Anwendungen der künstlichen Intelligenz grundsätzlich vorgelegt, der seit April sehr intensiv diskutiert worden ist und wirklich auch Technologien bannen will, die die Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen, die Sie gerade beschrieben haben, gefährdet. Jetzt hören wir da durchaus kritische Stimmen, zum Beispiel die des früheren Google-Chefs Eric Schmidt, der immerhin Vorsitzender des US National Security Commission on Artificial Intelligence ist. Und Schmidt sagt, Dieser Vorschlag der EU ist nur ein Vorschlag, aber wenn sie ihn ohne Änderungen annimmt, wäre das ein sehr großer Rückschlag für Europa. Was antworten Sie ihm?
Naja, das ist ein Vorschlag, der versucht eben auch die ethischen Rahmenbedingungen mitzudenken und der arbeitet mit verschiedenen Risikoeinstellungen oder Risikokategorisierungen. Wir haben natürlich viele Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, wo anonyme Daten strukturiert werden und daraus neue Produkte entstehen. Da haben wir kein Problem. Aber wenn es um persönliche Daten geht, dann wird die Sache natürlich etwas kritischer. Und jetzt ist die Frage, wo beginnt eigentlich die Risikostufe hoch und was tue ich da alles rein? Und wenn ich zu viele Anwendungen, zum Beispiel im autonomen Autofahren oder Ähnlichem, immer sofort in die höchste Risikostufe tue und wenn ich dort dann das gesamte Sammelsurium der Skepsis und vielleicht auch Einschränkungen festlege. Wenn ich also zum Beispiel sage, in der höchsten Risikostufe müssen die Algorithmen mehr oder weniger auch offengelegt werden, was ja letztlich auch Produktgeheimnisse sind, dann kann es passieren, dass sich im europäischen Umfeld niemand mehr engagiert, um hier solche Produkte zu entwickeln. Und da müssen wir eine vernünftige, faire Abwägung finden. Und dass wir manchmal vielleicht zu zögerlich sind, wo andere viel zu offen sind, das kann man sich auch vorstellen, das gab es schon. Und deshalb wird dieser KI-Vorschlag jetzt auch umfassend diskutiert werden. Und jetzt muss man das Zweite nehmen. Bei uns muss nicht ein amerikanischer Kongress dann darüber entscheiden, sondern 27 Mitgliedstaaten müssen sozusagen dazu sich positionieren. Und da ist es oft sehr wichtig, dass auch gerade die Staats- und Regierungschefs die digitalen Themen als ihre Themen voranbringen. Sonst bleiben die oft in den entsprechenden Räten aus Koalitionsgründen in jedem Bund, in jedem Mitgliedstaat und so weiter sehr, sehr lange liegen, weil sich immer und ewig keine gemeinsame Position abzeichnet. Deshalb habe ich zum Beispiel auch mit meinen Kolleginnen aus Dänemark und Estland und Finnland einen Brief an die Kommissionspräsidenten unterstützend geschrieben, an Ursula von der Leyen, um zu sagen, lass uns jetzt mal vor allen Dingen das Thema der digitalen Souveränität, was verstehen wir darunter, in Europa voranbringen.
Also den Brief, das ist schön, dass Sie ihn selbst erwähnen. Ich habe ihn mir angeschaut und der bringt es auf den Punkt. Sie schreiben, es ist an der Zeit, dass Regierungen bei der Digitalisierung voranschreiten, um Vertrauen und digitale Innovation zu fördern. Ich glaube, da werden alle Ihnen zujubeln und zustimmen. Es ist nur, wenn ich das so ein bisschen flapsig sagen darf, ist ein bisschen so, als würde ich in meiner Küche stehen alleine und sagen, jemand müsste mal den Müll rausbringen.
Nein. Das ist ja nicht der Fall, sondern die Kommission beschäftigt sich ja mit der Frage, was ist digitale Souveränität? Und jedes Mitgliedsland macht das auch. Was wollen wir alleine können? Was können wir von anderen übernehmen? Wie können wir jetzt die Rechtsakte schnell durchbringen? Und wir wollen das schon tun, aber wir wollen es mit einer höheren Geschwindigkeit tun. Und deshalb sage ich nochmal, wir haben die sogenannte Identitätsrichtlinie, EIDAS, und die muss überarbeitet werden, damit wir wissen, wie arbeiten wir bei hoher Risikoanwendung, bei mittlerer und bei geringer. Und das muss vorangebracht werden, damit nicht zum Schluss alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union letztlich bei Apple, Google oder sonst wem eine digitale Identität haben, aber unsere mit hoher Sicherheit immer noch bearbeitet werden. Es geht eigentlich auch hier wirklich manchmal um einen Wettlauf. Wie schnell können wir bestimmte Dinge skalieren? Wie schnell können wir sie anwenden? Und was wir in Europa gesehen haben, ist eben, dass oft die Wirtschaft von alleine nicht sich europäische Standards sucht, also sich nicht europäisch zusammenschließt, sondern sich dann doch vielleicht Anbietern aus Übersee annimmt oder die nutzt. Und es bedarf des politischen Willens. Das ist ja auch zum Beispiel das Projekt des Wirtschaftsministers mit einer europäischen Cloud, mit europäischen Standards. Jeder will europäische Normen, aber die Frage ist, wer macht es und wer setzt die Anwendungsbeispiele? Und da scheint der Staat mehr gefordert zu sein, als man das sich vielleicht oder ich mir das am Anfang vorgestellt habe.
Man kann sich ja auch an Übersee verschiedene Beispiele nehmen. Man könnte Richtung Osten gucken, nach Asien, oder man könnte Richtung Westen gucken. Und wenn man sich anschaut, was die neue Regierung unter Joe Biden und Kamala Harris im Hinblick auf Tech-Regulierung, neuen Umgang mit Technologiefirmen und so weiter macht, könnte das doch eigentlich ein Ansatzpunkt für einen neuen Schulterschluss auch sein zwischen USA und Europa.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt zwei Bereiche hier. Das eine ist die Regulierung der Plattformen. Da sind die Vereinigten Staaten jetzt auch sehr aktiv. Und ich meine, wir haben ja auch das seit Jahr und Tag durch die Kommissarin Vestager, die Vizepräsidentin jetzt der Europäischen Kommission, Margrethe Vestager, hat ja immer wieder auch die Marktdominanz der sogenannten GAFAs in Frage gestellt. Wenn man allerdings immer nur Verklagung macht, dann wäre es schon sehr gut, zusammenzuarbeiten mit den Vereinigten Staaten, die dann auch selber die Normung machen können. Ein zweiter Punkt ist im Übrigen die Fortschritte, die wir jetzt bei der globalen Besteuerung von solchen Unternehmen machen mit der Mindeststeuer. Das ist auch ein Riesensprung. Und das ist ein Bereich, in dem wir zusammenkommen können. Und das Zweite ist natürlich auch die Regulierung des Internets selbst. Da ist inzwischen auch ziemlich viel politischer Einfluss von chinesischer Seite, aber auch von amerikanischer, russischer Seite. Und da finde ich es gut, dass die Briten jetzt, Großbritannien als G7-Gastgeberland, genau diesem Thema, wie stellen wir uns das Internet der Zukunft vor, auch nochmal bezüglich der Standards und der Normen sehr aktiv sind. Und das ist eine gute Arbeit auch für einen, wie Sie sagen, möglichen Schulterschluss, Positionen gemeinsam zu vertreten.
Zoomen wir noch mal ein bisschen in das Technologiefeld hinein und gucken noch mal auf die EU-Regulierung, den Regulierungsvorschlag für künstliche Intelligenz. Der verlangt, dass Systeme sich selbst erklären können. Nun gibt es ja gewisse Systeme des maschinellen Lernens, die sich eben nicht erklären können, die zum Beispiel auch keine ethischen Abwägungen vornehmen können. Das können nur wir Menschen. Müssen wir uns für die Zukunft nicht damit auseinandersetzen, dass wir auch mit einem Teil von Blackbox in der Technologieentwicklung leben müssen?
Ja, ich denke, wenn Sie Systeme meinen, die sich ja selber weiterentwickeln durch immer weiteres Training, dann ist da natürlich, können wir nicht jeden Trainingsschritt überprüfen. Das würde sozusagen die Technologieentwicklung ad absurdum führen. Aber man muss immer wieder, würde ich sagen, obwohl ich da jetzt echt keine Expertin bin, immer mal wieder Meilensteine einlegen und gucken, wie funktioniert das Ganze und was wollen wir ermöglichen und was wollen wir nicht ermöglichen. Und wenn wir eben, wir haben ja darüber gesprochen, über Deepfakes zum Beispiel, wenn wir wissen, dass da Produkte entstehen können, die wir nicht wollen, dann müssen wir entweder ein Stoppschild setzen. Das gibt es ja die Diskussion mit Recht, finde ich, bei der Frage, wo kann ich zum Beispiel Gesichtserkennung verwenden? Oder wir müssen Schutzmechanismen einsetzen, wie ich es jetzt mit der Signatur gesagt habe, also mit so einem Identitätsnachweis. Ganz pauschal zu sagen, dass jedes System sich selbst erklären muss, da weiß ich nicht, ob wir uns damit nicht technologische Entwicklungen abschneiden, die dann an anderer Stelle stattfinden und irgendwie indirekt dann doch ihre Nutzung oder ihren Eingang in unsere Nutzung finden.
Ich glaube ja auch bei anderen.
Das ist auch, glaube ich, genau der Gegenstand der Diskussion, den wir jetzt über diese KI-Vorschläge der Kommission haben. Und diese Diskussion ist ja noch voll im Gange. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht 5 Jahre diskutieren, während woanders Fakten geschaffen werden.
Das ist genau das Stichwort für meine schon begonnene Frage. Denn das ist ja manchmal auch wirklich schwierig abzuwägen, welche ethischen und auch pragmatischen Implikationen man wie bewertet. Also Sie haben selber gerade das Stichwort Gesichtserkennungstechnologien genannt. Man könnte sagen, unter Sicherheitsgesichtspunkten ist der Einsatz von solchen Technologien an vielen Stellen wahrscheinlich sehr effizient und sehr effektiv. Auf der anderen Seite ist das im Hinblick auf Persönlichkeitsrechte, Persönlichkeitsschutz wirklich problematisch. Wir sehen in China, wie das passiert. Wie weit können wir das denn kontrollieren, wie solche Technologien eingesetzt werden mit einer europäischen Regulierung, wenn ein Land wie China diese Technologie nach Lateinamerika, nach Afrika etc. längst exportiert?
Na gut, dass sie exportieren, das können wir natürlich nicht einfach verhindern, solange wir keine globalen Regulierungen haben. Wir können ja auch nicht verhindern, dass dort Zeitungen verboten werden oder Zensur in der freien Rede ist, sondern wir müssen für uns hier die Regeln entwickeln und da heißt es dann, dem Missbrauch vorzubeugen. Jetzt nehme ich mal wieder aus der Welt der Arbeit zum Beispiel des Bundesverfassungsschutzes und der Telefonüberwachung, das ist ja eine jahrzehntelange Diskussion in Deutschland, die Fragestellung. Und da ist ja die Antwort, dass nicht nicht irgendeine Behörde das alleine entscheiden kann, sondern dass das immer mit richterlichem Vorbehalt nur gemacht werden kann. Das heißt, ich kann sicherlich Gesichtserkennung, wir haben dazu ja selbst in Deutschland schon mal ein Pilotprojekt gehabt, das ist aber jetzt noch nicht in eine rechtliche Umsetzung gekommen. Aber ich kann sicherlich für bestimmte Zwecke das auch nutzen. Das will ich nicht gänzlich ausschließen. Aber dann muss ich ganz klare Mechanismen des Rechtsstaats haben, dass ich das nicht einfach auf eine Stadionmenge anwenden kann, wo lauter unbescholtene Bürgerinnen und Bürger ein Fußballspiel verfolgen und hinterher scanne ich mal, ob da einer dabei war, der mir auffällig ist oder ob ich das nach bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen unterscheide, die dann zur Diskriminierung bestimmter Gruppen führen. Das muss verboten werden. Aber das ist ja auch in Deutschland mit anderen Technologien, die uns vertrauter sind, eben mit der Überwachung von Telefonen zum Beispiel, gelungen. Jetzt haben wir das nächste Problem, das ist gerade in dieser Woche im Deutschen Bundestag, wenn sie Kommunikationswege haben, die Ende zu Ende verschlüsselt sind. Wie können sie dann Überwachung überhaupt noch machen? Und wir können natürlich unsere eigenen Sicherheitsbehörden nicht völlig hilflos machen, aber auch da werden wieder diese ganz klaren rechtsstaatlichen Mechanismen eingeführt, die aus meiner Sicht dann schon eine gute Überprüfung ermöglichen. Aber mit jedem technischen Schritt müssen Sie wieder solche Erwägungen machen und sie sehr sorgfältig bewerten und einsetzen. Und wir können nicht dazu übergehen zu sagen, weil wir jetzt so schöne Mittel haben, kann auch jeder Zweck dafür der richtige sein.
Und wir sind sozusagen, wenn ich Sie richtig verstehe, immer iterativ unterwegs. Wir müssen Milestones haben, wir müssen überprüfen. Wir haben aber eine Technologie, eine relativ neue, um es mal so zu sagen, bei der wir jetzt vielleicht auch von vornherein ein bisschen überlegen könnten, wie kann man die so implementieren, dass sie bestimmten europäischen Werten vielleicht auch Rechnung trägt. Und das wäre das Quantum Computing. Das ist ja nichts, was wir in der Anwendung haben, aber was sozusagen jetzt in der Entwicklung so richtig losgeht, auch schon wieder im internationalen Wettbewerb. Haben Sie da eine Vorstellung davon, wie Europa sich positionieren könnte oder sollte auf die Nutzung dieser Technologie des Quantum Computings?
Was sehen Sie da als das Gefahrenmoment an?
Naja, ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, weil das ja ein sehr, sehr komplexes System ist, was wahrscheinlich jetzt nicht als Maschine auf unseren Schreibtischen zu Hause stehen wird. Wie kriegt man es hin, dass Menschen wirklich teilhaben können, dass Menschen das wirklich nutzen können?
Naja, also ich glaube erstmal den Quantencomputer empfinde ich als eine, für mich auch, obwohl ich Physik studiert habe, aber eben in einer anderen Zeit gar nicht so einfach nachvollziehbare Möglichkeit, Rechenoperationen sehr, sehr viel schneller vorzunehmen und damit natürlich gerade im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz, Mustererkennung, Entwicklung neuer Medikamente, neuer Strukturen, wirklich sehr viel schneller Rechenergebnisse zu haben. Ich kann damit Klimasimulationen machen, ich kann damit Wettervorhersagen machen. Also das ist erstmal, ist der Quantencomputer ja keine ethische Frage, sondern er ist ein Rechner neuer Art, der ganz neue Mathematik und Ähnliches braucht, um damit wir dann sozusagen verstehen, wie die Rechenvorgänge ablaufen. Daraus können natürlich auch, kann ich auch wieder missbräuchliche Rechnungen machen. Aber ich glaube, dass der Quantencomputer alleine noch nicht das Problem ist. Sie haben, wenn Sie die ganzen Quantentechnologien ansehen, dann haben Sie wieder genau die gleichen Fragen der Verschlüsselung, der Persönlichkeitsüberwachung, wenn es um Quantensicherheitsfragen geht. Aber ich glaube, dass das an sich das noch nicht schlecht oder gut ist, so wenig wie die Quantenphysik schlecht oder gut ist, sondern dass es uns nur wieder neue Möglichkeiten gibt, Sachen herauszufinden, die wir mit normalen Dingen gar nicht herausfinden würden. Vielleicht das Verhalten großer Menschenmengen oder Ähnlichem. Und da müssen dann wieder die ethischen Diskussionen geführt werden.
Okay. Wir orientieren uns ja an Ada Lovelace, der ersten Programmiererin der Weltgeschichte, die Anfang des 19. Jahrhunderts schon wirklich was Bemerkenswertes gemacht hat. Die hat nämlich die Maschine, also den Computer, gesehen als ein hybrides Etwas. Die hat gesagt, der kann rechnen, der kann aber auch Gedichte schreiben oder Musik machen. Gibt es im Hinblick auf die menschliche Zukunft etwas, was Sie sich wünschen würden, wo stärker eine Mischform aus Mensch und Maschine uns das Leben leichter machen könnte?
Naja, ich weiß nicht, ob man vielleicht persönlichkeitsadaptierte Sprachlernsysteme entwickeln könnte. Also wenn ich jetzt mir bestimmt irgendwas leicht merke im Englischen und ein anderem fällt das was anderes schwer und dann lernt so eine Maschine, wo meine Schwachstellen sind und wo meine Stärken sind und dass ich die Pluralsache sehr gut mache, aber die Verben in der Vergangenheit immer mir nicht merken kann. Und daraus können dann sicherlich sozusagen adaptierte Modelle für bestimmte Fähigkeitsstrukturen entstehen, mit denen man schneller und effizienter etwas lernen kann. Das könnte ich mir vorstellen.
Schöner Vorschlag. Würde auch zum Thema Bildung passen, was Sie eben ja angesprochen haben. Letzte Frage an Sie, Frau Bundeskanzlerin. Wenn Sie jetzt irgendwann am Ende dieses Jahres nach so vielen Jahren aus dem Amt scheiden und Sie hinterlassen dem Deutschen Historischen Museum zu Ihrem Abschied ein digitales Artefakt. Sie können etwas in ein sogenanntes NFT verwandeln, ein Non-Fungible Token. Da ist ja gerade eine große Begeisterungswelle unterwegs. Was würden Sie in ein NFT verwandeln und ans Museum geben?
Ja, der Handel scheint auch ein bisschen zu schwanken, nicht? Also mal ist ein Monat mit High Performance und dann wieder etwas weniger. Also ich sag mal, die üblichen Bilder gibt's ja von mir. Ich habe einmal ein Kinderbild von mir freigegeben, das könnte man dort einspeichern.
Gut, dann gucken wir, wann wir das anfangen können zu ersteigern. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Bundeskanzlerin.
Gerne. Ich erinnere mich noch an meinen Realauftritt in der Frauenkirche Dresden und deshalb grüße ich ganz herzlich und danke für das Gespräch.
Ada. Heute das Morgen verstehen.